Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir machen weiter in der Reihe durch den Römerbrief und kommen zum dritten Kapitel und betrachten die Verse 21 bis 26. Römer, Kapitel 3, Verse 21 bis 26. Hört das Wort des Herrn. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort, durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, wenn wir nun diesen Absatz, diese Verse betrachten, die so wichtig sind, Herr, dann beten wir, dass du uns das Verständnis aufschließt, dass wir verstehen, was dein Wort sagt und dass wir es von Herzen glauben, damit auch wir Gottes Gerechtigkeit erlangen und nicht ins Gericht kommen. Herr, bitte wirke durch dein Wort an denen, die du schon gerettet hast, die schon des Glaubens an Jesus sind, dass sie mehr verstehen, was du getan hast und dich dafür mehr lieben und mehr preisen. Aber wirke auch an denen, die dein Evangelium noch nicht gehört und noch nicht verstanden haben, dass es heute in ihr Herz dringen möge und dass auch sie glauben und gerettet werden. Herr, gebrauche nun dein Wort, um all das auszurichten, wozu du es sendest. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Apostel Paulus hatte sich viel Zeit genommen, um uns den schrecklichen Zustand der gesamten Menschheit vor Augen zu führen. Er hatte uns in Gottes Gerichtssaal geführt und uns gezeigt, dass wir alle auf der Anklagebank sitzen. Und dann hatte er die Anklage Gottes gegen die Menschen verlesen und die Beweise vorgebracht. Seit Kapitel 1, Vers 18 hatte er uns aufgezeigt, wie alle Menschen, jeder einzelne von uns, vor Gottes Gericht stehen. Nämlich als Sünder, auf denen der Zorn Gottes ist und die von Gott gerichtet und verdammt werden im Gericht. Und dabei gibt es keine Ausnahmen. Sowohl die offen in Gottlosigkeit und Sünden Lebenden, als auch die äußerlich Frommen und Gerechten, sowohl Heiden als auch Juden, alle Menschen, ohne Ausnahme, werden von Gott gerichtet werden. Denn Gott lässt sich nicht blenden von einem äußeren Schein oder äußeren religiösen Übungen, sondern er richtet jeden Menschen der Wahrheit entsprechend nach seinen Werken. Und das bedeutet nichts Gutes für uns, denn unsere Werke sind böse. Und das hatte Paulus am Ende seiner großen Beweisführung aufgezeigt. Er hatte es bewiesen aus Gottes Wort. Das ist das Urteil Gottes über alle Menschen, dass wir völlig verderbt sind, völlig unfähig, irgendetwas zu tun, das vor Gott als gut zählen würde. Da ist kein Gerechter, kein Verständiger, keiner, der Gott sucht, keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Alle sind abgewichen, alle sind untauglich geworden. Und unser ganzer Körper ist verderbt. Wir sündigen mit jedem unserer Körperteile. Unser Schlund ist ein offenes Grab. Mit unseren Zungen betrügen wir. Unter unseren Lippen ist Gift. Unser Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Unsere Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Auf unseren Wegen sind Verwüstung und Elend. Und den Weg des Friedens erkennen wir nicht. Und es ist keine Furcht Gottes vor unseren Augen. Und deshalb, wenn Gott kommt, am großen Tag seines Zorns, um die Welt zu richten, wenn die Lebenden und die Toten erscheinen müssen vor dem großen weißen Thron und wenn die Bücher geöffnet werden, in denen alle Werke der Menschen geschrieben stehen und wenn Gott sich die Beweise ansieht und unsere Werke beurteilt und sein heiliges Gesetz auf uns anwendet, dann lautet das Urteil Zorn und Grimm, Bedrängnis und Angst, denn wir alle haben das Gesetz übertreten und werden deshalb gerichtet werden durch das Gesetz. Und niemand, kein Mensch, wird irgendetwas gegen dieses Urteil vorbringen können. Denn durch das Gesetz werden wir unsere Sünden erkennen und werden wir überführt werden von unserer Schuld. Und jeder Mund wird verstopft werden und die ganze Welt wird dem Gericht Gottes verfallen sein. Denn aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Das ist der Zustand der Menschen. Wir sind alle verloren. Weil wir völlig verderbt sind, werden wir ins völlige Verderben gehen. Wir werden verurteilt und verdammt werden. Auf uns warten die Flammen der Hölle. Unser Weg der Verwüstung und des Elends wird enden in unserer Verwüstung und ewigem Elend. Wir sitzen in tiefster Finsternis. Da ist keine Hoffnung, kein Ausweg. Wir können nichts tun, um uns zu retten. Keines unserer Werke wird uns gerecht machen vor Gott. Auf uns alle wartet der unausweichliche Tag des Zorns und des Gerichts. Und wenn das der Zustand aller Menschen ist, dann stellt sich die Frage, was nun? Was nun? Paulus hatte am Anfang des Briefes geschrieben, dass er über das Evangelium sprechen wollte. Aber nun hat er über mehr als 60 Verse hinweg zunächst die Grundlage dafür gelegt. Nun haben wir die schlechte Botschaft gehört. Nun haben wir verstanden, wie unser Zustand ist, dass wir hoffnungslos verloren sind und dass wir nichts dagegen tun können. Und was nun? Paulus, was nun? Gibt es denn keinen Ausweg? Hast du keine gute Botschaft für uns? Hast du kein Evangelium? Vers 21. Jetzt aber. Oh, gesegnetes Jetzt aber. Stellt euch vor, jetzt käme kein Aber. Dann wäre die Sache besiegelt. Dann wäre es aus mit uns. Dann würden wir alle für dieses Leben noch leben können und danach ging es in die ewige Verdammnis. Aber Gott sei Dank für dieses Jetzt, aber. Martin Lloyd-Jones sagt, es gibt in der ganzen Heiligen Schrift keine wundervolleren Worte als diese beiden Worte. Jetzt, aber. Und das, was jetzt kommt, nennt ein Bibelkommentator den vielleicht wichtigsten Absatz, der je geschrieben wurde. Es ist das Herz des Evangeliums. Calvin nennt es den hauptsächlichen Pfeiler der christlichen Religion. Und Luther bezeichnet es als das Hauptstück und den Mittelplatz dieser Epistel, dieses Briefes und der ganzen Schrift. Hiermit steht und fällt die Kirche Christi. Wenn eine Kirche das nicht erkennt, ist sie keine wahre Kirche. Luther sagt, wenn das, was jetzt kommt, wenn das verloren ist, wird zugleich Christus und das Leben und die Kirche verloren. Wer das hier nicht erkennt, auf dem bleibt Gottes Zorn und der geht in das sichere Verderben. Lass uns also schauen, was jetzt kommt. Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Jetzt, als die Zeit erfüllt war, auf die so viele gewartet hatten, in dieser letzten Zeit ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden. Mit Gottes Gerechtigkeit meint Paulus hier die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die wir haben müssen, um vor Gott im Gericht bestehen zu können. Es ist die vollkommene, tadellose Gerechtigkeit, die von keiner einzigen Sünde befleckt ist. Denn das ist Gottes Maßstab, das ist seine Forderung an uns. Wie er zu Abraham sprach, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Oder wie es an einer anderen Stelle heißt, seid heilig, denn ich bin heilig. Oder wie wir gleich noch lesen werden in Vers 23, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Diese vollkommene Gerechtigkeit Gottes, die Teil der Herrlichkeit Gottes ist, sie wurde jetzt offenbart. Und zwar ohne Gesetz oder wörtlich getrennt vom Gesetz. Und sie kann ja auch nur getrennt vom Gesetz offenbart werden, denn Paulus hatte ja bewiesen, dass wir sie nicht durch das Gesetz, nicht aus Gesetzeswerken erlangen können. Denn wir alle sind unter der Sünde, wir alle übertreten das Gesetz. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer, weil wir alle untauglich geworden sind. Und darum wird aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Denn der Sinn des Gesetzes ist es gar nicht, uns zu rechtfertigen, sondern uns unsere Sünde aufzuzeigen. Also müssen wir Gottes Gerechtigkeit, diese Gerechtigkeit, die vor Gott im Gericht bestehen kann, also müssen wir Gottes Gerechtigkeit auf eine andere Weise empfangen. Ohne Gesetz, getrennt vom Gesetz. Es kann also nicht unsere eigene Gerechtigkeit sein, die wir uns durch unsere guten Werke selbst erarbeitet hätten, sondern es muss eine andere, eine fremde Gerechtigkeit sein. Luther schreibt, Gott will uns nicht durch unsere eigene, sondern durch fremde Gerechtigkeit selig machen. Durch eine Gerechtigkeit, die nicht aus uns kommt und aus uns erwächst, sondern von anderswoher zu uns kommt. Ja, und diese vollkommene Gerechtigkeit, diese Gerechtigkeit Gottes, sie kann und niemand kann sie uns geben. Kein Mensch, keine Institution, keine Kirche. Sie kann nirgends herkommen als nur von Gott selbst. Denn nur Gott hat diese vollkommene Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes ist also sowohl die vollkommene Gerechtigkeit, die vor Gott besteht, als auch die vollkommene Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Was vor Gott bestehen kann, das muss auch von Gott kommen. Denn nichts anderes wird Gottes Maßstab gerecht als er selbst. Dass wir Gottes Gerechtigkeit auf andere Weise als durch unsere Werke erlangen müssen, ist keine neue Lehre. Paulus schreibt weiter in Vers 21, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Dass wir nicht aus eigenen Werken die Gerechtigkeit erlangen können, die wir vor Gott brauchen, sondern dass wir diese Gerechtigkeit auf einem anderen Weg empfangen müssen, dass wir uns nicht selbst retten können von dem kommenden Zorn und dem Gericht, sondern dass jemand anderes uns retten muss, das ist nichts Neues, sondern wurde schon bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das ganze Alte Testament ist ein Zeuge für diese Wahrheit. Wir lesen davon ganz zu Beginn der Schrift, als Gott nach dem Sündenfall in Eden den Messias verheißt, der der Schlange den Kopf zertreten wird, aber auch selbst leiden muss. Wir lesen, dass Abrahams Glaube ihm als Gerechtigkeit gerechnet wurde und dass er den Tag des Messias sah. Wir lesen, dass Hiob wusste, dass er nicht gerecht ist vor Gott und dass er einen Erlöser braucht. Wir lesen, wie David bezeugt im Psalm 32, dass der glücklich ist, dem Übertretung vergeben und Sünde zugedeckt ist und dem die Schuld nicht zugerechnet wird. Wir lesen, wie Jesaja davon schreibt in Jesaja 53, wo es unter anderem über den Messias heißt, durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Wir könnten noch viele, viele weitere Stellen nennen, an denen das Gesetz und die Propheten bezeugen, dass man Gottes Gerechtigkeit auf eine andere Weise erlangen muss als aus Gesetzeswerken. So wie auch Jesus es den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erklärte. Wir lesen davon in Lukas 24, wo es heißt, in Vers 27, und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Die gesamte Schrift zeugt davon, dass wir Gottes Gerechtigkeit nicht aus unseren Werken erlangen können. Dass wir nicht aus unseren Werken im Gericht bestehen können, sondern dass wir auf irgendeine andere Weise diese Gerechtigkeit erlangen müssen. Ja, aber wenn denn nicht aus Gesetzeswerken, wie erlangt man denn dann Gottes Gerechtigkeit? Nun, dies war lange Zeit den Menschen verborgen. Ein Geheimnis von Grundlegung der Welt, was immer so ein bisschen durchschien, aber nie so klar offenbart war. Aber jetzt, in diesem Zeitalter, hat Gott es offenbart. Er hat es uns Menschen mitgeteilt. Vers 22, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Gottes Gerechtigkeit, diese vollkommene Gerechtigkeit, die vor Gott besteht und die von Gott kommt, wird empfangen durch Glauben. Nicht durch Gesetzeswerke, sondern durch Glauben. Der Glaube ist das Mittel, durch das wir diese Gerechtigkeit empfangen. Paulus hatte das schon zu Beginn des Römerbriefes geschrieben. Da hieß es in Römer 1, Vers 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und in Galater 3, Vers 11 und 12 schreibt Paulus, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Wir erlangen Gottes Gerechtigkeit. Wir stehen als Gerechte vor Gottes Gericht, nicht aus Gesetzeswerken, sondern aus Glauben. Und nicht aus irgendeinem Glauben, sondern aus Glauben an Jesus Christus. Jeder Glaube ist nur so gut, wie das Objekt, auf das er sich bezieht. Wenn du an irgendetwas oder irgendjemand anderen glaubst, als an Jesus, dann wird dir das nichts bringen. Wenn du glaubst an dich selbst, dass du ja doch ein guter Mensch bist und aus deinen Werken schon gerecht sein wirst von Gott, dann ist dieser Glaube nichts wert, er ist ein Irrglaube. Wenn du glaubst, dass deine Kenntnis der Bibel oder deine Taufe oder deine Zugehörigkeit zu einer Kirche oder irgendwelche anderen religiösen Rituale dich retten werden, dann ist dein Glaube nichts wert, er ist ein Irrglaube. Das hatte Paulus ja in den Versen zuvor gezeigt. Nein, der einzige Glaube, der dich retten kann, ist der Glaube an den Einzigen, der dich retten kann. An Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Und was ist Glaube? Im Internet stieß ich zufällig auf eine vorgeblich christliche Seite, die von bekannten christlichen Organisationen aufgebaut und unterstützt wird. Und auf dieser Seite, da wurde mit Bezug auf unseren Römerbrief Folgendes geschrieben. Ich muss nicht erst etwas Gutes tun, um von Gott geliebt zu werden. Es reicht zu glauben, dass es Gott gibt. An dieser Aussage ist gar nichts richtig. Erstens geht es nicht darum, ob Gott uns liebt, sondern darum, ob er uns richtet. Das hat nichts mit Gottes Liebe zu tun, sondern mit Gottes Gerechtigkeit. Zweitens geht es nicht darum, ob man erst etwas Gutes tun muss, um sich Gottes Liebe zu verdienen, sondern darum, dass man überhaupt nichts Gutes tun kann, weil man unter der Sünde ist. Und drittens reicht es keinesfalls aus, zu glauben, dass es Gott gibt. Das ist Häresie. Das ist eine Irrlehre, die dich verdammt. Das wird dich nicht retten. Der Glaube an Jesus Christus, der uns Gottes Gerechtigkeit empfangen lässt, ist nicht der Glaube, dass es Gott gibt oder dass es Jesus Christus gibt. Das reicht eben nicht aus. Wahrer Glaube ist viel mehr als das. Wahrer Glaube schließt selbstverständlich mit ein, dass ich glaube, dass es Gott gibt, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erden, und dass es Jesus Christus gibt, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dem er wiederkommen wird, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ja, das muss jeder glauben. Aber wahrer Glaube geht noch weit darüber hinaus. Wahrer Glaube ist nicht reines Kopfwissen, auch nicht warme Gefühle, sondern eine Realität voller Kraft. Wahrer Glaube bedeutet, dass ich mein ganzes Leben vollständig Jesus Christus übergebe. Dass ich eine Willensentscheidung treffe, mein ganzes Leben Jesus Christus anzuvertrauen. von ganzem Herzen zu sagen, ja, du hast recht, ich bin unter der Sünde, ich bin völlig verderbt, da ist nichts Gerechtes an mir, nichts Gutes, ich bin untauglich, ich kann nicht bestehen im Gericht, ich verdiene Gottes Zorn. Herr, erbarme dich meiner und rette mich. Herr, sei mir Sünder gnädig, vergib mir meine Sünden, kleide mich in deine Gerechtigkeit, sprich mich frei vom Gericht, rette mich von dem kommenden Zorn. Du bist mein Herr und Retter. Ich will mir selbst gestorben sein, ich will dir leben. Dich will ich lieben, dir will ich gehorchen, dir will ich nachfolgen. Alles, was ich bin und alles, was ich kann und alles, was ich habe, es sei dein. Ich will denken wie du, ich will reden wie du, ich will handeln wie du. Herr, lebe du in mir. Im Leben und im Sterben setze ich meine ganze Hoffnung und mein ganzes Vertrauen für mein Seelenheil nur auf dich. Nichts will ich versuchen, selbst hinzuzutun, um gerecht zu sein vor Gott. Ich will nicht vertrauen auf meine Werke. Ich will nicht vertrauen auf äußere Zeichen. Ich will nicht vertrauen auf religiöse Rituale. Ich will vertrauen auf dich allein. Denn alles, Herr, bist du. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und alles hast du vollbracht für mich am Kreuz von Golgatha. Und dir will ich treu sein bis in den Tod. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Das ist Glaube an Jesus Christus. Nicht einfach, ich glaube, dass es Jesus gibt. Und jeder, der irgendetwas zu diesem Glauben, der allein auf Christus vertraut, jeder, der irgendetwas dazu hinzutun will, um gerecht zu sein vor Gott, irgendwelche Werke oder irgendwelche religiösen Übungen oder irgendeine Kirche oder irgendwelche Sakramente, der hat nicht verstanden, dass wir Gottes Gerechtigkeit empfangen durch Glauben an Jesus Christus und durch Glauben allein. Das sind zwei der vier Soli der Reformation. Das ist das, was die Reformatoren bezeichnen als sola fide, allein durch Glauben. Und solus Christus, allein an Christus. Und wenn das verloren ist, wird zugleich Christus und das Leben und die Kirche verloren. Das ist das Christentum, allein durch Glauben, allein an Christus und nichts weniger und nichts mehr. Und das unterscheidet das Christentum von allen anderen Religionen der Welt. In allen anderen Religionen muss der Mensch Dinge tun, um sich Gottes Wohlgefallen zu verdienen. Aber im Christentum empfängt man Gottes Gerechtigkeit ohne Werke, allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und durch diesen Glauben an Jesus Christus empfangen ausnahmslos alle, die glauben, Gottes Gerechtigkeit. Vers 22, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Gottes Gerechtigkeit ist für alle, die glauben. Jeder, der diesen Glauben an Jesus Christus hat, empfängt Gottes Gerechtigkeit ohne eine Ausnahme. Es wird niemanden geben, der geglaubt hat und der doch verloren geht. Hast du diesen Glauben an Jesus Christus? Wenn nicht, dann tue Buße und rufe den Namen des Herrn an und bitte ihn, dass er dir diesen Glauben schenkt. Denn du brauchst diesen Glauben unbedingt, denn dieser Glaube ist der einzige Weg, um vor Gott gerecht zu sein, um nicht verdammt zu werden im Gericht. Vers 23, oder das Ende von 22. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Es gibt viele Unterschiede zwischen einzelnen Menschen, aber in diesem Punkt gibt es keinen Unterschied. Hier sind alle Menschen gleich, egal welches Geschlecht, egal welches Alter, egal welche Nation, egal an welchem Ort auf dieser Erde. Wir alle haben gesündigt. Das ist das, was Paulus seit Kapitel 1, Vers 18 gezeigt hatte, dass wir alle unter der Sünde sind. Alle unter der Sklaverei, unter der Herrschaft der Sünde. Und deswegen ist da kein Gerechter, denn wir alle erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Denn die Herrlichkeit Gottes erfordert vollkommene Sündlosigkeit. Das Problem ist, dass die Menschen nicht verstehen, was Gottes Maßstab ist. Sie richten ihren eigenen Maßstab auf, an dem sie sich dann selbst messen und meinen, wenn sie dieses tun und jenes lassen, dann seien sie schon gute Menschen, dann seien sie schon gerecht. Oder ihr Maßstab sind andere Menschen. Und sie meinen, wenn sie im Vergleich zu anderen Menschen gut dastehen, dann wären sie gute Menschen und gerecht. Dann hätten sie es verdient, in den Himmel zu kommen. Sie verstehen nicht, welchen Maßstab Gott an sie anlegen wird im Gericht. Wie viele Menschen haben diese Vorstellung, dass am Tag des Gerichts ihre guten Werke in die eine Waagschale der Waage und ihre bösen Werke in die andere Waagschale gelegt werden und sind dann überzeugt, dass ihre guten Werke schon schwerer wiegen werden als ihre bösen und dass sie dann in den Himmel kommen können? Sie verstehen nicht, dass da keiner ist, der Gutes tut in Gottes Werken. Dass selbst wenn das so wäre, die Waagschale mit ihren guten Werken leer wäre. Nun, es wird tatsächlich eine Waage geben am Tag des Gerichts. Und in die eine Waagschale werden alle Werke der Menschen gelegt werden. Und in die andere die Herrlichkeit Gottes. Das ist der Maßstab, an dem Gott uns Menschen messen wird. Seine unendlich vollkommene Herrlichkeit, seine Heiligkeit. Welcher Mund wird da nicht verstopft werden? Wer wird da noch glauben, dass seine Werke schwerer wiegen könnten als die Herrlichkeit Gottes? Kein Mensch ist vor Gott gerecht. Alle Menschen erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und deshalb wird niemand aus Gesetzeswerken gerecht, sondern für alle Menschen gibt es nur diesen einen Weg durch Glauben an Jesus Christus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir den Menschen das Evangelium bringen, dass wir evangelisieren auf den Straßen unserer Stadt, dass wir Gemeinden gründen an anderen Orten, dass Missionare gesendet werden bis an die Enden der Erde. Denn alle Menschen haben gesündigt und alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes und kein Mensch erlangt Gottes Gerechtigkeit, es sei denn durch Glauben an Jesus Christus. Was geschieht, wenn wir glauben an Jesus Christus, Vers 24, und werden umsonst gerechtfertigt. Alle, die glauben an Jesus Christus, werden gerechtfertigt. Hier steht nicht, dass sie einfach gerecht wären, sondern dass sie gerechtfertigt werden. Das ist passiv. Wir rechtfertigen uns nicht selbst, sondern jemand anderes rechtfertigt uns. Jemand anderes muss uns gerecht sprechen, muss uns für gerecht erklären vor Gottes Gericht. Wir sind passiv, wir tun nichts. Jemand anderes muss aktiv sein, jemand anderes muss handeln. Wer ist es denn, der uns rechtfertigt? Es ist Gott, der Vater. Wir sehen das in Vers 26. Da steht, unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er, Gott der Vater, gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Gott ist es, der die rechtfertigt, die des Glaubens an Jesus sind. Die Rechtfertigung ist ein rechtlicher Akt, eine gerichtliche Handlung. Es ist der Freispruch vor Gottes Gericht und die offizielle Erklärung, dass wir Gottes Gerechtigkeit haben. Es ist mehr als nur die Vergebung unserer Schuld, denn dann wären wir wieder bei Null. Dann würden uns unsere bösen Taten zwar nicht mehr zugerechnet, aber wir hätten noch immer keine einzige gute Tat aufzuweisen. Dann wären unsere Schulden zwar weggenommen, dann wäre die Strafe für unsere Schulden weggenommen, aber wir hätten immer noch nichts Positives vorzuweisen. Dann wären wir immer noch nicht gerecht vor Gott, denn Gottes Gerechtigkeit ist mehr als nur das Fehlen von Sünde. Es ist auch das Tun alles Guten. Wenn wir gerechtfertigt werden, dann werden nicht nur die Sünden weggetan, sondern es wird auch die Gerechtigkeit Gottes hinzugetan. Uns werden die Sünden weggenommen und Gottes Gerechtigkeit zugerechnet. Gott, der Richter, spricht uns aller Anklagen frei und erklärt uns für vollkommen gerecht, so wie Gott selbst gerecht ist. Und diese Gerechterklärung ist das letzte Wort in der Sache. Gottes Gericht ist das höchste Gericht und Gott ist der höchste Richter. Wenn er uns gerecht spricht, Wenn er uns für gerecht erklärt, dann kann dies niemand mehr ändern. Diese Entscheidung ist final. Sie kann nicht mehr angefochten werden. Dieses Urteil kann nicht mehr aufgehoben oder abgeändert werden. Wen Gott gerecht spricht, der ist und bleibt ewig gerecht. Wann geschieht diese Rechtfertigung? Nun, wenn Gott die rechtfertigt, die des Glaubens an Jesus sind, dann erfolgt die Rechtfertigung in dem Moment, in dem du an Jesus glaubst. In der Sekunde, in der du dich bekehrst und glaubst an Jesus Christus, erklärt Gott dich für gerecht. Eben gerade standest du noch verdammt und schuldig vor Gott. Und im nächsten Augenblick bist du für alle Zeit und Ewigkeit gerechtfertigt. Du bist im Gericht entflohen. Du bist gerettet von dem kommenden Zorn. Und da ist keine Verdammnis mehr für dich. In dem Moment, in dem du glaubst an Jesus und all dein Vertrauen auf ihn setzt, in dem Moment bist du hineingeschritten durch die Pforten des Paradies und du bist in ewiger Sicherheit. Denn Gott selbst hat dich gerecht gesprochen. Rechtfertigung bedeutet nicht, dass wir tatsächlich aufhören würden zu sündigen. Das ist die Heiligung, die mit der Zeit geschieht und ihren Abschluss findet in unserer Verherrlichung, wenn wir einst tatsächlich ohne Sünde vor dem Herrn stehen werden. Aber bis dahin bleiben wir Sünder. Aber vor Gottes Gericht sind wir für gerecht erklärt, trotz unserer Sünden. Luther formuliert es so: Simul justus et peccator, wir sind gleichzeitig gerecht und Sünder. Und diese Rechtfertigung vor Gottes Gericht, sie ist ein Gnadengeschenk von Gott. Vers 24: Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Was könnte wertvoller sein, als gerechtfertigt zu sein, als freigesprochen sein, zu sein vom Gericht, als gekleidet zu sein in Gottes Gerechtigkeit und das ewige Leben sicher zu haben und dieser größte und wertvollste aller Schätze, dass wir gerechtfertigt werden, dass wir nicht in die Verdammnis gehen, sondern dass wir in das ewige Leben, die ewige Ruhe, die ewige Freude gehen, dieses allerwertvollste Gut, Gott gibt es uns umsonst. Es ist ein Geschenk von Gott. Er verlangt nichts dafür von uns. Ja, und wie sollte es auch anders sein? Was wollten wir denn geben für unsere Seele? Welchen Preis wollten wir denn zahlen für unser Leben? Wir haben nichts, was wir Gott geben könnten als Gegenleistung für die Rechtfertigung. Er muss sie uns umsonst geben. Aber warum tut Gott das? Warum gibt er uns diesen größten Schatz, dieses größte Gut umsonst? Noch einmal Vers 24: Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Gott rechtfertigt uns umsonst durch seine Gnade. Weil Gott Liebe ist. Weil er ein gütiger und gnädiger Gott ist, weil es ihm gefällt, sich zu erbarmen und seine Freundlichkeit zu erweisen, weil es ein freier Vorsatz war, uns dieses Geschenk zu machen, darum gibt er es uns umsonst. Es ist Gnade und nichts als Gnade. Wir haben es nicht verdient, wir können es uns auch nicht verdienen, wir haben keinen Anspruch darauf, wir haben nichts dazu beigetragen, wir haben nichts dafür gegeben. Im Gegenteil, wir hätten verdient, dass Gott uns richtet, aber aus lauter Gnade gefällt es ihm, uns zu rechtfertigen. Das Einzige, was wir hinzugetan haben, dass Gott uns Gnade schenken muss, ist unsere Sünde, die es erforderlich macht, dass jemand gnädig ist, dass Gott gnädig ist mit uns, damit wir nicht verdammt werden. Das ist ein weiteres der vier Soli der Reformation. Das ist das, was die Reformatoren bezeichneten als sola gratia, allein aus Gnade. Kein Verdienst, kein Hinzutun, allein aus Gnade. Jetzt haben wir drei Soli zusammen. Die drei Soli, die die Errettung des Menschen beschreiben. Sola fide, solus Christus, sola gratia. Allein durch Glauben, allein an Christus, allein aus Gnade. Das ist die biblische Rechtfertigungslehre. Das ist die biblische Soteriologie, die Lehre von der Errettung. Das ist das Herz des Evangeliums. Das ist der hauptsächliche Pfeiler der christlichen Religion. Das ist das Hauptstück und der Mittelplatz dieser Epistel und der ganzen Schrift. Hiermit steht und fällt die Kirche. Wenn das verloren ist, wird zugleich Christus und das Leben und die Kirche verloren. Sola fide, solus Christus, sola gratia. Paulus fasst das alles, was wir bisher gehört haben, in einem Satz zusammen, in Epheser 2, Vers 8 und Vers 9, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Es ist allein aus Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus, eine Gabe, ein Gnadengeschenk Gottes. Und deswegen kann kein Mensch sich rühmen. Denn nichts haben wir beigetragen zu unserer Errettung. Aber auch wenn Gott uns umsonst rechtfertigt durch seine Gnade, heißt das nicht, dass es ihn nicht etwas gekostet hätte, uns dieses Geschenk machen zu können. Wir müssen zwar dafür nichts bezahlen, aber Gott musste für dieses Geschenk einen hohen Preis zahlen. Den höchsten Preis, der jemals gezahlt wurde. Vers 24. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Gottes Gnade zeigt sich darin, dass wir die Erlösung haben, die in Christus Jesus ist. Gott der Vater sandte seinen eingeborenen Sohn, Christus Jesus, in diese Welt, damit er den Preis für dieses Gnadengeschenk zahlte, damit er tat, was nötig war, damit Gott uns ungerechte Sünder gerecht sprechen kann. Christus kam, um all die zu erlösen, die an ihn glauben würden. Erlösung bedeutet, jemanden zu lösen aus den Fesseln der Gefangenschaft oder der Sklaverei. Ein Lösegeld zu zahlen, damit jemand freigelassen wird, der bisher gefangen war oder ein Sklave war. Und so hat uns Christus Jesus erlöst aus der Sklaverei und der Herrschaft der Sünde, unter die wir versklavt waren. Er hat das Lösegeld völlig gezahlt, damit wir freigelassen wurden aus der Gefangenschaft der Sünde und des Satans. Wir konnten nichts dazu beitragen, auch nicht einen Cent. Er hat vollständig das Lösegeld bezahlt. Und diese Erlösung ist in Christus Jesus und nur in Christus Jesus. Nirgendwo außerhalb von ihm ist diese Erlösung zu finden. In keinen guten Werken, in keiner Kirche, in keinem Sakrament, in keinem Papst oder Apostel oder Propheten. Die Erlösung ist allein in Christus Jesus, in seiner Person und in seinem Erlösungswerk. In dem, was er ist und in dem, was er für uns getan hat. Und dort ist sie ausschließlich und vollständig zu finden. Es kann auch nicht ein Strichlein hinzugetan werden. Christus hat ganz allein den vollen Preis gezahlt. Er allein hat alles vollbracht. Nichts können wir hinzutun. Die Erlösung ist allein in Christus. Solus Christus, und wird ergriffen allein durch den Glauben an Christus, sola fide, und nichts anderes können wir dazu tun. Aber wie genau wurde dieses Lösegeld denn gezahlt? Was musste geschehen? Was musste Christus tun, damit wir gerechtfertigt werden können? Damit Gott uns seine Gnade schenken kann? Vers 25, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Gott hat Christus hingestellt oder öffentlich aufgestellt als einen Sühneort. Wie man genau das griechische Wort zu übersetzen hat, das die Elberfelder hier mit Sühneort wiedergibt, ist umstritten. Man könnte auch übersetzen Sühnemittel oder Sühneopfer. Und dieses griechische Wort ist aber auch dasselbe, das verwendet wird in der Septuaginta oder auch in Hebräer 9, Vers 5. Und dort meint es den Sühnedeckel. Das ist der thronartige Deckel der Bundeslade, von dem wir lesen in 2. Mose 25. Dieser Sühnedeckel war der Ort, auf den das Blut des Sühneopfers gesprengt wurde, zum Zeugnis vor Gott, dass Gottes Gerechtigkeit Genüge getan war. Am Versöhnungstag wurden die Sünden des Volkes auf das Sündopfer gelegt. Und dieses wurde geschlachtet und der Hohepriester nahm das Blut, ging in das Allerheiligste, wo die Bundeslade stand, und sprengte das Blut auf den Sühnedeckel. Und so geschah Sühnung für die Sünden des Volkes. Gott hat also unsere Sünden auf seinen Sohn gelegt, als das Opferlamm. Und hat ihn unsere Schuld sühnen lassen, hat ihn zahlen lassen für alle unsere Sünden, indem er als Opfer geschlachtet wurde und sein Blut vergossen wurde, damit der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan wurde. Denn das ist nötig, um Sühnung vor Gott zu bewirken, dass Blut vergossen wird, wie es heißt in 3. Mose 17, Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu wirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut, durch die Seele in ihm. Es war also erforderlich, dass Jesus die Sünden auf sich nahm und sich opferte und sein Blut vergossen wurde, um Sühnung zu bewirken. Denn in dem Blut ist die Seele. Sein ganzes Leben musste ausgeschüttet werden. Und so heißt es dann auch von dem Messias in Jesaja 53, Vers 12, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Sühnung bedeutet so viel wie zufriedenstellen oder befriedigen. Christus hat die Rechtsforderungen Gottes, dass Sünder des Todes würdig sind, befriedigt, indem er in den Tod ging an unserer Statt. Er hat den Zorn Gottes befriedet, indem er ihn auf sich nahm und den Kelch des Weines, des Zornes, des Grimmes Gottes trank für uns. All die Höllenqualen, die uns hätten treffen müssen, kamen auf Jesus, als er hing am Kreuz. Wir haben das vor kurzem gehört in einer Predigt. Wie es heißt in Jesaja 53, Abvers 4, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen, und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Das hat es Gott also gekostet, uns umsonst zu rechtfertigen durch seine Gnade. Er musste unsere Vergehen und unsere Sünden und unsere Schuld und unsere Strafe auf seinen geliebten Sohn legen und ihn bestrafen und ihn zerschlagen und ihn durchbohren und ihn leiden lassen. Es heißt in 2. Korinther 5, Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Christus musste sein Leben als Schuldopfer einsetzen für uns. Der Gerechte musste leiden für die Ungerechten, um uns zu versöhnen mit Gott, um Frieden zu machen zwischen Gott und uns. Indem er die Sünde, die uns von Gott trennte, auf sich nahm und den Zorn Gottes, den wir auf uns selbst aufgehäuft hatten, trug für uns. Und er hat es vollbracht. Er hat den ganzen Zorn Gottes erduldet, sodass nicht ein Tropfen Zorn mehr übrig ist für dich. Und es jetzt keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind, die an ihn glauben. Aber Jesus hat noch mehr getan. Er hat uns auch gekleidet in seine vollkommene Gerechtigkeit, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das nennt Luther den fröhlichen Tausch. Christus nimmt unsere Ungerechtigkeiten weg und gibt uns dafür seine vollkommene Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit. In einem alten christlichen Brief aus dem 2. Jahrhundert heißt es: Welch süßer Tausch, dass die Ungerechtigkeit vieler in einem Gerechten verborgen würde und die Gerechtigkeit eines Einzigen viele Sünder rechtfertige. Jesus hat am Kreuz als Mittler zwischen Gott und Menschen drei Dinge bewirkt. Im Verhältnis zu uns Menschen hat er das Lösegeld gezahlt, um uns freizukaufen von der Sünde. Im Verhältnis zum Vater hat er Sühnung bewirkt, indem er die Rechtsforderungen Gottes befriedigt und den Zorn Gottes gestillt hat. Und im Verhältnis zwischen Gott und uns hat er uns seine Gerechtigkeit gegeben, Gottes Gerechtigkeit, damit Gott uns nun rechtfertigen kann. Das hat Christus getan am Kreuz. Dafür musste er leiden und sterben. Und all dies geschah öffentlich. Gott hat seinen Sohn hingestellt, öffentlich aufgestellt als Sühneort. Christus wurde auf Golgatha am Kreuz erhöht, unter den Augen der Welt, der Juden und der Heiden. Der Sühnedeckel auf der Bundeslade, er war verborgen im Allerheiligsten. Nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr hineingehen und den Sühnedeckel sehen. Aber Christus wurde in aller Öffentlichkeit ans Kreuz genagelt. Sein Blut wurde öffentlich vergossen, sichtbar für alle. Und damit ist die Sühnung, damit ist das Gnadengeschenk von Gottes Gerechtigkeit allen zugänglich. Es ist öffentlich, es ist nicht beschränkt auf irgendwelche, sondern alle können zu Christus kommen. Jeder, der kommt zum Kreuz, jeder, der glaubt an Christus und an sein Opfer in seinem Blut, dessen Schuld ist gesühnt durch das Blut Christi und er empfängt Gottes Gerechtigkeit umsonst. Warum musste dies so geschehen? Warum musste Gott Jesus als Sühneort hinstellen? Warum musste Jesus sühnen mit seinem Blut? Hätte Gott uns nicht einfach so rechtfertigen können? Vers 25. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Gott musste dies so tun, weil er seine Gerechtigkeit erweisen musste, weil er seine Gerechtigkeit vor aller Welt öffentlich demonstrieren und offenbaren musste. Paulus hat uns zu Beginn des Kapitels schon gesagt, dass Gott ein gerechter Richter ist. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Die Gerechtigkeit Gottes ist auch Teil seiner Heiligkeit, wie wir vorhin gesehen haben. Gott kann gar nicht ungerecht handeln, das widerspräche seinem göttlichen Wesen. Aber ein gerechter Richter kann nicht einfach einen Ungerechten gerecht sprechen. Das wäre Unrecht. Ein Richter, der zu einem überführten Mörder sagen würde, ich schenke dir Gnade und erkläre dich hiermit gerecht, der würde das Recht beugen. Er wäre ein ungerechter Richter, er wäre untauglich für das Richteramt. Aber Gott ist gerecht und deswegen lässt er niemals Sünde ungestraft. Deshalb musste er die Sünden strafen an seinem Sohn. Und dies musste öffentlich geschehen, damit jeder es sieht und niemand anzweifelt, dass Gott gerecht ist. Und Gott erwies damit seine Gerechtigkeit auf zwei Weisen. Zum einen, indem er seine Gerechtigkeit in seinem Verhalten in der Vergangenheit erweist. Zum anderen, indem er seine Gerechtigkeit in seinem Verhalten in der jetzigen Zeit erweist. Vers 25, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den Rechtfertiger des Glaubens an Jesus ist. In der Vergangenheit war Gott nachsichtig, indem er Sünden hat hingehen lassen. Das heißt, er hat sie nicht gestraft, wie er sie hätte strafen müssen. Das beginnt bereits in Eden. Wir lesen in Genesis 2, Abvers 16, und der Herr Gott gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Adam aß von dem Baum und er starb nicht. Gott hatte Nachsicht mit ihm und ließ die Sünde hingehen. Nicht, dass er sie gar nicht gestraft hätte, die Menschen mussten das Paradies verlassen, aber er strafte sie nicht mit dem sofortigen Tod. Und so können wir das ganze Alte Testament durchgehen. Immer wieder war Gott nachsichtig, immer wieder ließ er Sünden hingehen, indem er sie nicht so strafte, wie er es eigentlich nach seiner Gerechtigkeit hätte tun müssen. Wie war er nachsichtig mit Abraham, als er sich selbst Nachkommen schaffen wollte und mit seiner Magd schlief? Wie war er nachsichtig mit Jakob, der seinen eigenen Vater Isaak betrog? Wie war er nachsichtig mit König David, der trotz seines Ehebruchs mit Bathseba und seines Mordes an Uriah nicht sterben musste und sogar König bleiben durfte? Wie war er nachsichtig mit König Salomo, der sich durch seine 1000 Frauen das Herz zu anderen Göttern neigen ließ? Wir könnten den ganzen Tag damit verbringen, aufzuzählen, wie nachsichtig Gott in der Vergangenheit war, indem er Sünden hingehen ließ. Und nun könnte jemand ja die Frage stellen, war das nicht ungerecht von Gott? Hätte er die Sünden nicht strafen müssen? Wie passt das zusammen mit Gottes vollkommener Gerechtigkeit? Am Kreuz gibt Gott die Antwort darauf, indem er seine Gerechtigkeit erweist. Indem er beweist, dass er stets gerecht war. Es war nicht ungerecht von Gott, Nachsicht zu haben und die vorher geschehenen Sünden hingehen zu lassen, denn Gott hatte die Strafe nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Gott lässt niemals ungestraft. Die Strafe für all die Sünden, die die Gläubigen in der Vergangenheit getan haben und für die sie nicht bestraft wurden, wie sie hätten bestraft werden müssen, diese Strafe, sie traf Christus am Kreuz. Gott hatte nichts übersehen. Er hatte nichts vergessen. Er hatte nicht einfach ein Auge zugedrückt. Er hatte es nicht einfach mit seiner Gerechtigkeit mal nicht so genau genommen. Gott war und ist gerecht und er erweist seine Gerechtigkeit, indem er die vorher geschehenen Sünden straft an seinem Sohn. Und jetzt, in der jetzigen Zeit, in diesem Zeitalter, nach dem Tod Jesu, erweist Gott ebenfalls seine Gerechtigkeit, indem er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Nun leben wir in der Gnadenzeit, in dem Zeitalter, in dem wir Vergebung unserer Sünden haben und gerechtfertigt werden durch den Glauben an Jesus. Und auch hier könnte ja jemand die Frage stellen, ist das nicht ungerecht vor Gott? Kann er unsere Sünden einfach vergeben? Müsste er sie nicht strafen? Kann er denn die Ungerechten gerecht erklären? Ist das nicht ungerecht? Wie passt das zusammen mit Gottes Gerechtigkeit? Und am Kreuz gibt Gott die Antwort darauf, indem er seine Gerechtigkeit erweist. Es ist nicht ungerecht von Gott, wenn er den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Im Gegenteil, es ist gerecht. Denn unsere Sünde bleibt nicht ungestraft, sondern sie wurde bestraft. Sie wurde gestraft an Christus. Die Strafe für all die Sünden, die die Gläubigen dieser Zeit tun, sie traf Christus am Kreuz. Darum ist es nicht ungerecht, wenn Gott uns unsere Sünden vergibt und uns rechtfertigt, sondern im Gegenteil wäre es ungerecht, wenn er es nicht täte. Denn unser Lösegeld ist gezahlt. Und das Lösegeld zweimal zu fordern, wäre ungerecht. Die Sühnung für unsere Sünden ist vollbracht und die Sünden zweimal zu strafen, wäre ungerecht. Jeder, der des Glaubens an Jesus ist, ist gekleidet in Gottes Gerechtigkeit und einen Gerechten nicht gerecht zu erklären, wäre ungerecht. Also sehen wir, dass das Kreuz notwendig war, dass der Gerechte leiden musste für die Ungerechten, damit Gott uns Ungerechte rechtfertigen kann, ohne dass dadurch Gottes Gerechtigkeit beeinträchtigt würde, sondern im Gegenteil sich gerade darin Gottes Gerechtigkeit erweist, für die Vergangenheit und in der jetzigen Zeit. Man kann das auch in einer anderen Weise noch auslegen, indem man nämlich sagt, es geht um uns, bevor wir Glauben hatten an Christus. Dass auch uns vorher, bevor wir glaubten, auch da Gott Sünden hat hingehen lassen unter seiner Nachsicht. Und jetzt, da wir glauben, werden uns die Sünden vergeben, werden wir gerechtfertigt. Wie dem auch sei, ich halte die erste Auslegung für wahrscheinlicher, aber wie dem auch sei, in jedem Fall erweist Gott am Kreuz gerade, dass er gerecht ist. Denn er straft die Sünden der Vergangenheit und die Sünden in dieser Zeit. Und er straft sie an seinem Sohn. Und Paulus endet noch einmal mit einem Verweis auf den Glauben. Vers 26 am Ende. Und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Das ist das Einzige, wodurch alle Menschen gerechtfertigt werden können. Wodurch sie dem Zorn und der ewigen Verdammnis in Gottes Gericht entfliehen können. Durch den Glauben an Jesus. Sie müssen des Glaubens an Jesus sein. Das ist der einzige Weg. Du musst glauben an Jesus. Nicht nur, dass er ist, dass es ihn gibt. Sondern du musst des Glaubens an Jesus sein. Du darfst keine Hoffnung darauf setzen, dass du durch eigene Anstrengungen irgendwie gerecht werden könntest vor Gott. Alle deine Werke, alle deine Selbstgerechtigkeit müssen hinfallen. Es darf nichts bleiben als allein der Glaube an Jesus. Deine ganze Hoffnung, dein ganzes Vertrauen kann nur auf Jesus beruhen. In dem Moment, in dem du deine eigene Verderbtheit bekennst, und glaubst an Jesus und dein Seelenheil und dein ganzes Leben ihm allein anvertraust, in dem Moment wirst du bekleidet mit Gottes Gerechtigkeit, die Jesus dir erworben hat am Kreuz. Und in dem Moment wirst du gerecht erklärt von Gott und bist dem Zorn und dem Gericht und der Verdammnis auf ewig entflohen. Das ist der hauptsächliche Pfeiler der christlichen Religion. Das ist das Hauptstück und der Mittelplatz der ganzen Schrift, dass wir Sünder gerechtfertigt werden, allein durch Glaube, allein an Jesus Christus, allein aus Gnade. Unserem gnädigen Gott und Vater sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.